Bevor ich einsteige, möchte ich euren Blick richten auf unsere neue Gemeindebroschüre, brandneu rausgekommen, von Gott bewegt. Die soll beschreiben, wie wir als FEG Wetzlar unterwegs sind, was uns wichtig ist. Ihr kennt vielleicht noch den Vorläufer, der war ganz weiß. Die neue Version hat jetzt einen grünen Rand bekommen und ist auch inhaltlich überarbeitet. Schaut mal rein, gebt uns auch gerne Feedback. Daran wollen wir uns orientieren. Und wie die vorige Broschüre endet auch diese mit der Aussage, hier ist Platz für dich. Und Mitarbeit ist immer ein wichtiger Punkt, auch in die Gemeinde reinzukommen. Heute möchte ich eine Ansage machen für etwas, was uns im Grunde alle, die wir heute hier sind, betrifft. Nämlich, dass wir nach dem Gottesdienst immer Kaffee anbieten und Kekse. Und diese Teams, das hat sich herausgestellt hier im neuen Gebäude, sind sehr unter Druck, sehr viel Arbeit. Und die Anzahl der Leute ist überschaubar. Und wenn du irgendwie denkst, das könnte was für mich sein. Meine, man ist sonntags eh hier, man kann auch am Gottesdienst teilnehmen, aber man arbeitet in einem guten Team vorher und nachher und sorgt dafür, dass die anderen auch den Gottesdienst genießen können. Wenn das was für dich ist, melde dich am Infopunkt. Klammer auf, Infopunkt-Team. Ich habe versäumt, euch das vorher zu sagen, aber ihr werdet die Menge von Leuten schon managen, die jetzt auf euch zukommen. Und alle mitmachen werden im Kaffeedienst. Danke dafür schon vorab. Jetzt habe ich gerade festgestellt, meinen Folienpräsenter habe ich vergessen. Vielleicht kannst du mir den nachgeben, Martina. Elia on Tour, das ist ja unsere Predigtreihe. Danke. Das ist ja unsere Predigtreihe. Und wir sind mit Elia unterwegs in Israel. Vorige Woche haben wir den Einstieg gehabt. Da war er zu Hause in Tischbe im Ostjordanland. Dann ist er marschiert an den Bach Krit, da wurde er von den Raben versorgt, dann ist er nach Zapat gegangen, das liegt am Mittelmeer, im heutigen Libanon. Elia war unterwegs, er hat gelernt, einsam zu sein, er hat gelernt, in Gemeinschaft zu leben und er hat von Gott dann den Auftrag bekommen, jetzt geh hin und zeig dich. Elia on Tour. Ich war auch voriges Jahr on Tour in Israel und seitdem fühle ich mich jetzt mit Elia auch viel mehr verbunden. Heute geht Elia auf den Berg Karmel. Berg Karmel sieht es so aus, heute, ich denke zu Elias Zeiten sah es ein bisschen anders aus, dass man oben auf diesem Berg steht und heute schaut man runter auf die Stadt Haifa und hat einen ganz tollen Blick, weil dieser ungefähr 500 Meter hohe Berg sich vorne bis ans Mittelmeer heranzieht. Und wenn man sich dann von diesem Blick abwendet, von dem mehr touristischen Hotspot, und ins Landesinnere auf dem Bergrücken entlang fährt, kommt man irgendwann an diesen Ort. Da ist ein Erinnerungsort an Elia, über die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und wie an jedem biblischen Ort in Israel hat man da natürlich auch ein Kloster gebaut, eine Kapelle und ein Denkmal und so weiter, damit keiner das verpasst. Elia auf dem Karmel. Und unser Thema heute, gegen den Strom. Elia schwimmt gegen den Strom. Und zum Einstieg möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken darüber, was ist das, der Strom? Was soll man sich darunter vorstellen? Und ich habe für mich es einfach mal so zusammengefasst, ein Strom in unserem Sinne, das ist, wenn Menschen sich immer mehr einer Bewegung anschließen, die in eine falsche Richtung führt. Einer Bewegung anschließen, die zu einem falschen Ziel führt und wenn dieser Strom immer breiter wird, auch buchstäblich. Wenn ihr euch den Rhein mal vorstellt, wenn ihr den in der Schweiz besucht, da ist das Quellwasser, da ist es klar, das ist rein, das ist noch eine saubere Sache, aber wenn ihr in Köln am Rhein steht, dann ist es einfach eine Brühe, die an euch vorbeitreibt. Und gegen den Strom heißt auch immer, ich gehe zurück, ich gehe weiter zurück bis zur Quelle. Und das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint, wenn es um Menschen geht, wenn es um unser Leben geht. Und mir fiel dann eines der ersten Gebote ein, die das Volk Israel bekommen hat. Im zweiten Buch Mose, schon im Kapitel 23, steht dieser Vers. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen. Und das zeigt ja schon in sich, die Menge kommt leicht auf diesen Weg zum Bösen. Und es sind verschiedene Punkte, zwei verschiedene Punkte will ich mal herausstellen, wo das passieren kann, dass die Menge auf dem Weg zum Bösen kommt. Erstmal ganz allgemein im menschlichen Bereich, dass menschliche Werte, dass das Menschenrecht missachtet wird, dass Dinge passieren, wo man eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, mal sein Gewissen einschalten muss, um zu wissen, das ist falsch, was hier passiert. Aber immer mehr Leute betätigen im Kopf diesen Schalter, schalten ihr Gewissen ab und dann wird das, was passiert, irgendwie akzeptabel und man fängt an mitzumachen. Und leider ist die Geschichte der Menschheit voll von solchen Situationen. Immer mehr Menschen schließen sich dem an, wo etwas Falsches passiert und dann machen es irgendwann alle. Muss man in der Geschichte unseres Landes ja nicht weit zurückgehen, um zu wissen, dass im 20. Jahrhundert die Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen stattgefunden hat, ohne dass es einen nennenswerten Aufschrei dagegen gegeben hätte. Und viele Beispiele kennen wir von Rassismus, von Unterdrückung, von Apartheid. Und immer, wenn dann jemand aufgestanden ist und sich dagegen gewendet hat, dann stand diese Person auch gegen den Strom. Und deswegen verehren wir diese Leute heute ja auch als Helden. Und ob wir über Gandhi sprechen, ob wir über Nelson Mandela sprechen, ob wir über Martin Luther King sprechen, dann sind es zu Recht auch Helden der Menschlichkeit, die sich gegen diesen Strom des Unmenschlichen gestellt haben. Als Christen sprechen wir noch von einem anderen Strom, nämlich da, wo es nicht nur darum geht, allgemeine Menschenrechte zu verletzen, sondern auch darum, dass speziell Gottes Werte nicht akzeptiert werden, dass Gottes Gebote nicht befolgt werden, dass seine Ziele, dass sein Wille nicht mehr gilt. Dieser Strom ist unterwegs und den spürt man natürlich nicht nur, indem man einfach sein Gewissen einschaltet, sondern dann brauche ich auch schon den Geist Gottes in mir, um das zu erkennen, dass da etwas Falsches abläuft. Aber das ist im Grunde genommen die Geschichte der Propheten, auch die Geschichte von Elia. Es bewegt sich ein Strom durch das Land und einer steht auf und sagt, aber ich möchte die Botschaft Gottes verkündigen. Und Elia steht in einer langen Reihe von Menschen, die das Alte Testament vor ihm schon schildert. Ein Noah steht auf und ist der Einzige, der Gnade findet in den Augen des Herrn, als rings um ihn das Böse passiert. Ein Abraham ist alleine mit seiner kleinen Familie, als er anfängt, aus dem Glauben zu leben. Ein Mose ist alleine, als er dem Pharao entgegentritt und dem trotzt und später auch seinem eigenen Volk entgegentreten muss und denen ein Stück weit trotzen muss. Immer wieder stehen Leute auf und sagen, ich bin dagegen, ich stehe gegen den Strom. Und das ist auch Elia. Und das Interessante ist, bevor wir in die Geschichte einsteigen, dass oft diese beiden Ströme, die allgemeine Unmenschlichkeit und auch das Spezielle gegen Gott stehen, dass das in einem Strom zusammenfließt. Elia ruft später aus, das werden wir in einer zukünftigen Geschichte hören, sie haben deine Altäre zerbrochen, Gott. Sie haben deinen Bund verlassen und sie haben deine Propheten mit dem Schwert getötet. Das könnte man ja sagen, gut, dass sie jetzt einen anderen Altar gebaut haben, einen anderen Gott angebetet haben, sie den Bund Gottes verlassen haben, okay, das ist religiöse Selbstbestimmung, aber sie haben deine Propheten getötet, da ging es schon wieder konkret darum, dass Menschen auch ermordet wurden, die anderer Ansicht waren. Und in der Geschichte, die wir heute angucken, ist Elia auch konkret in Lebensgefahr. Es geht für ihn um Leben und Tod. Und das müssen wir auch wissen, wenn wir vielleicht heute kaum noch nachvollziehen können, diese Schroffheit, in der man gegen diesen Kult des Gottes Baal angetreten ist, wie Elia dort aufgetreten ist, dass das nicht einfach nur eine andere Religion war, nicht einfach nur, ja, der hat halt einen anderen Glauben, sondern dass es in den Kulten der Antike damals immer auch massiv um Leben und Tod ging. Um Leben und Tod, weil zum Beispiel der Elia dann getötet worden wäre. Dass auch diese Kulte eigentlich immer einhergingen mit Prostitution, die rings um die Heiligtümer stattfand. Also, wenn wir es heute ausdrücken würden, mit sexuellem Missbrauch. Dass oft Menschenopfer gebracht wurden. Dass mehrmals in der Geschichte Israels gesagt werden muss, ja, dieser König, der trieb den falschen Kult so lang, dass er seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ, tötete oder auch die Tochter, dass Menschenopfer gebracht wurden und dass einfach dieses Verlassen des Weges Gottes auch zu massiven menschlichen Verbrechen führten, neben der Tatsache, dass man den Bund Gottes verließ. Und der Bund Gottes, um das auch noch zu sagen, war ja immer auch ganz anders. Gott hatte klar gesagt, ja, ihr sollt mir Opfer bringen im Tempel, aber das war genau definiert. Und man musste auch Gott nicht irgendwie bestechen oder ihm immer Größeres darbieten, sondern es war klar, was er haben wollte und was man ihm geben sollte. Und selbstverständlich war das auch ein reiner und ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ordentlicher Gottesdienst. Es ging um Glauben und es ging um Gehorsam. Und insofern steht Elia hier gegen den Strom. Und um diesen Gedankengang abzuschließen, der am meisten gegen den Strom stand, war Jesus. Schaut ihn euch an, sagt der Hebräerbrief, wie viel Widerstand er von den Sündern erdulden musste. Schaut ihn euch an. Und wir wissen, dass das Kreuzige ihn, das über Jesus ausgerufen wurde, einmal natürlich eine Menge war, die zum Bösen aufforderte, ein schrecklicher Justizirrtum, natürlich ein Unschuldiger, der verurteilt wurde, dass natürlich aber auch ein geistlicher Strom unterwegs war, ein geistlicher Strom, der den Sohn Gottes töten wollte und dachte, damit ist der Sieg errungen. Das Gegenteil war der Fall. Aber das wollte ich mit euch nochmal bedenken, bevor wir einsteigen in diese Geschichte von Elia, die wir jetzt einfach mal Zug um Zug uns anschauen werden. Wir steigen ein in den Text aus 1. Könige 18 und dann lesen wir ihn hier vorne. Und wer eine Bibel hat, darf auch gerne mitlesen. Wir gehen den Text jetzt zügig Zug um Zug durch. Aus einer modernen Übersetzung habe ich ihn für euch hier vorne. Ahab begrüßte den Propheten Elia mit den Worten: So, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Es kommt zu dieser Konfrontation, nachdem Gott gesagt hat, Elia, zeig dich dem König Ahab. Da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach: Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich dem Götzen Baal an den Hals und verehrst seine Statuen. Aber jetzt fordere ich dich auf, schick die 450 Propheten von Baal alle zu mir auf den Berg Karmel. Auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isabel versorgt werden sollen, kommen. Sende Boten ins Land, lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen. Da befahl Ahab den Israeliten und allen Propheten, auf den Karmel zu kommen. Erste Anmerkung für gegen den Stromschwimmer: Du wirst zum Problem. Ahab hat gar kein Problem damit, das umzudrehen, nämlich nicht mehr er, Ahab, der das Volk in diesen falschen Kult treibt, ist das Problem, sondern Elia ist das Problem. Etwas, was auch natürlich jeder erlebt hat, der gegen den Strom geschwommen ist zu allen Zeiten, und etwas, was auch insbesondere Jesus erlebt hat und der uns auch gesagt hat: Denkt an das, was ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Und dann lesen wir weiter in der Elia-Geschichte. Das Volk ist dann jetzt zusammen und Elia ruft zu, als alle versammelt waren. Da trat er vor die Menge und rief: Wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein, ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Ich muss euch das mal erklären, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit unserer Folienpräsentation zurzeit, weil die Funkstrecke ein bisschen weit ist. Voilà, da kommt's. Als alle versammelt waren, also tritt Elia auf, und vielleicht kennt ihr das noch in der alten Übersetzung: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und ich finde das hier schön übersetzt: Wie lange wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Und das ist so die Botschaft, die Elia mitgibt, wie er gegen den Strom schwimmt. Du musst dich entscheiden. Du musst dich für den wahren Gott entscheiden. Du kannst es nicht alles integrieren in ein System. Es steht eine Entscheidung an, auch gegen den Strom anzustehen. Und die erste Reaktion: Das Volk sagte kein Wort. Und so nimmt die Geschichte jetzt ihren Lauf. So fuhr Elia fort: Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen. in Stücke schneiden, auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten von Baal, euren Gott, an. Ich aber werde zum Herrn beten. Und der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge rief, ja, das ist gut. Und dann geht's weiter, sagt Elia zu dem Propheten Baal, ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus, bereitet ihn zu, aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Die schlachteten ihren Stier, sie bereiteten ihn für das Opfer zu und dann begannen sie zu beten. Von Morgen bis Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten, ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten oder ist er etwa verreist. Vielleicht schläft er noch, dann müsst ihr eben aufwecken. Da schrien sie so laut sie konnten. Sie ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren, die Haut, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase und dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah, keine Antwort, kein Laut, nichts. Das ist auch eine interessante Erfahrung, finde ich, diese beeindruckende Religiosität, die man hier sieht. Dieses beeindruckende Ritual, was sie aufführten, ja, mit Gebet, mit Tanz, mit Gesang, schließlich mit Haut aufritzen, mit Blut, das fließt. Ekstase, stundenlang. Wenn man gegen den Strom steht, kann man leicht auch Dinge beobachten, die einen beeindrucken. Und ich denke, das war beeindruckend. Nur nicht für Elia, denn er wusste schon, was passieren würde, nämlich keine Antwort, nichts, Schweigen. Und so geht es weiter. Endlich fordert Elia das Volk auf, kommt zu mir herüber. Sie versammeln sich um ihn und er baute vor aller Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er nahm dazu 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die 12 Stämme Israels abstammten. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er, holt 4 Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Das genügte ihm noch nicht und er gab denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Und zur Zeit des Abendopfers, da trat Elia vor den Altar und betete laut, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Das war eher schlicht. Das war einfach ein Gebet. Und ich habe das mal so zusammengefasst, du musst Gott nicht beeindrucken. Der Kult der Baalspriester lief darauf hinaus, ihn zu beeindrucken, ihn zu bestechen, irgendwie ihn dazu bringen, zu reagieren. Und Elia lebt das ganz anders. Und ich denke, das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Wir können Gott nicht beeindrucken mit dem, was wir tun. Wir können nicht etwas machen, dass er uns mehr lieb hat, dass er besser antwortet, dass wir ihn zwingen können, das zu tun, was wir wollen. Und auf dieses einfache Gebet antwortet Gott. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars, den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Und als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, Jahwe allein ist Gott. Und Elia befahl, pack die Propheten von Baal, keiner soll entkommen. Und sie wurden festgenommen und Elia ließ sie hinunter an den Fluss Kishon führen und dort hinrichten. Das ist das Ende der Geschichte gegen den Strom. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Elia von Anfang an wusste, ich bin nicht allein auf diesem Weg, ich bin mit Gott unterwegs. Und ich lebe aus einer Beziehung mit ihm. Und aus dieser Beziehung heraus handle ich auch so, wie ich handle? Und wenn wir die Propheten uns anschauen, dann stellen wir einfach fest, dass die ganz verschiedene Lebenssituationen hatten. Elia ist ein Prophet der Wunder. Bei ihm und bei seinem Nachfolger Elisa finden wir viele solche Wundergeschichten, wie hier: Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer. Gott antwortet in eindrücklicher Weise. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass auch viele Propheten die gleiche Botschaft gebracht haben. Wie lange wollt ihr hinken? Wie lange entscheidet ihr euch nicht eindeutig für Jahwe als den Gott unseres Bundes? Und nichts ist passiert. Oft mussten sie noch persönlich leiden. Und wie das passiert ist, das lebte jeder Prophet aus seiner Beziehung mit Gott heraus. Sie hörten auf Gott, sie wussten, was dran war. Und sie wussten, ob dran war, auszuhalten, Leid zu ertragen oder ein Wunder und Feuer vom Himmel, wie wir es hier sehen. Alles das war möglich. Sie lebten aus der Beziehung zu Gott. Kurze Anmerkung noch. Der Schluss hat dich vielleicht ein bisschen wieder in Unruhe gebracht. Da werden die Propheten des Baal hingerichtet. Wir haben darüber im Januar eine ausführliche Predigt gehört, über Josua und den Kriegsherrn, der Josua ja letztlich war. Und wenn dich das Thema interessiert, das fehlt mir heute natürlich die Zeit, darauf einzugehen, im Januar 2018 Predigten unserer Gemeinde im Internet, kannst du Jörg Dechert sehr ausführlich über dieses Thema sprechen hören. Fragen wir uns zum Schluss, was machen wir damit, mit so einer Geschichte gegen den Strom, Elia gegen 450 Baalspriester? Ich habe ja gedacht, man könnte so ein kleines Szenenanspiel machen, ja. Also ich spiele Elia, ihr spielt die 450 Baalspriester. Aber es ist nicht oft so, dass so eine Botschaft der Bibel uns vorkommt, als ob du irgendwie in der Stadt einkaufen gehen willst und das Einzige, was du in der Hand hast, ist ein 500-Euro-Schein. Und in allen Geschäften sagen sie, tut mir leid, 500-Euro-Scheine nehmen wir nicht. Und du denkst, Mensch, sehr schön mit den 500 Euro, aber ich hätte eigentlich viel lieber nur ein paar Cent in der Hand, weil das würde mir helfen, einen Kaffee zu kaufen. Ja, das würde mir helfen, den Kaffee zu kaufen. Ist nicht oft die Währung, die uns die Bibel anbietet, einfach zu groß? Dieser Vers aus dem Alten Testament hat vielleicht ein Äquivalent im Neuen Testament. Folge nicht der Menge zum Bösen oder seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und wie sollen wir das buchstabieren? Wie sollen wir, wenn wir jetzt nicht den großen 500-Euro-Schein auspacken müssen, der Fundamentalopposition gegen alles, wie sollen wir das mit ein paar Centstücken in unserem Alltag umsetzen? Und ich wollte es heute ganz gerne mal mit euch diskutieren, anhand von ein paar speziellen Menschen, die heute in Amerika leben, die man heute so in Amerika sehen kann. Das sind die Amish People oder die Amischen. Und das ist eine christliche Religionsgemeinschaft, die Amish People, die dort heute leben. Und das Erste, was an ihnen auffällt, ist, sie leben ein ganz einfaches Leben, stark in der Landwirtschaft verwurzelt, und sie lehnen neue Technik ab. Oder zumindest gucken sie jede neue Technik sehr ausführlich und sorgfältig an, ob sie die in ihr Leben integrieren wollen. Und wie man sieht, zum Beispiel das Auto haben sie bis heute nicht in ihr Leben integriert und fahren lieber Pferdekutsche. Sie kleiden sich altertümlich, würde ich nur sagen, traditionell. Großer Wert auf die Familie, traditionelles Familienbild und großer Zusammenhalt. Abgeschiedenheit von der Welt, in einer engen Gemeinschaft leben. So interpretieren die Amish People diesen Satz: seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und das ist die eine Option, die natürlich immer ansteht, dass man sagt, ich interpretiere das gegen den Strom leben, indem ich ganz anders bin. Vielleicht mich auch zurückziehe oder aber durch meine Kleidung, durch meinen Lebensstil das realisiere. So wie in meiner Jugend eine gute christliche Familie keinen Fernseher hatte. Eine schlechte christliche Familie hatte einen Fernseher. Und es gab noch den Mittelweg, man hatte einen Fernseher, aber der war im Schrank, sodass man den nicht gleich sehen konnte. Aber bei den Amish People, was echt beeindruckend ist, ist, dass es bei ihnen nicht beim Äußerlichen stehen bleibt. Und da will ich einfach mit uns hin. Im Jahr 2006, im Oktober 2006, kam ein Attentäter, Charles Roberts, in eine Schule, wo Amish-Kinder unterrichtet wurden. Und es fand eines dieser schrecklichen Schulmassaker statt. Charles Roberts stellte 10 Mädchen an die Wand und erschoss sie, einen nach der anderen. 5 waren hinterher tot, 5 schwer verletzt, teilweise lebenslang behindert. Dann erschoss er sich selbst und hinterließ seine Frau Marie, auch 3 Kinder. Das war die Situation, eines von diesen schrecklichen Massakern und die Amish People mittendrin. Und in der Woche nach diesem Massaker passierte Folgendes. Erstens, einige Ältesten der Amish-Gemeinde besuchten die Witwe des Attentäters, Marie Roberts, und sie sprachen ihr Vergebung zu im Namen ihrer Gemeinschaft. Zweitens, sie luden sie ein, die Witwe des Attentäters der Beerdigung ihrer Kinder beizuwohnen. Drittens, sie entschieden, dass das Geld, was jetzt gesammelt wurde, um diese Amish-Familien zu unterstützen nach dem Verlust ihrer Kinder, mit der Familie von Marie Roberts geteilt wurde und auch ihren 3 Kindern zukommen sollte. Und viertens, ungefähr 30 Amish-Leute wohnten der Beerdigung von Charles Roberts, der ihre Kinder ermordet hatte, bei. Und damit setzten sie ein Zeichen, wo man auf einmal erkennt, es sind keine komischen Heiligen, die irgendwie nur etwas Äußerliches pflegen. Das sind Menschen, die tief etwas verstanden haben, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ihr seid anders. Meine Leute sind anders. Da erkennen wir auch, dass wir vielleicht über sie lächeln, einfach kein Recht dazu haben. Weil wir gefragt sind, was ist bei mir anders? Und ich will noch einen zweiten Punkt nennen, dass eben ihr Lebensstil, der Lebensstil der Amish-Leute eben auch beinhaltet, dass man eben nicht alles rausholen will aus diesem Leben, weil man sagt, man könnte Annehmlichkeiten haben, aber auf die verzichten wir eben. Und dass in ihrem ganzen auch bescheidenen Leben etwas zum Ausdruck kommt, dieses Seid nicht gleichförmig dieser Welt, was zutiefst auch uns gesagt wird in 1. Korinther 13 über die Liebe, sie rechnet Böses nicht zu, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und vielleicht sind das ein paar Cent, die wir mitnehmen können in unseren Alltag. Ein paar Cent, wo wir sagen können, ja, ich stehe als Christ gegen den Strom und ich zeige das, indem ich so lebe, wie Jesus gelebt hat. Ich will Mut dazu machen, bei Elia hat es ja die Folge, dass das gegen den Strom schwimmen auch überzeugend war. Die Israeliten warfen sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Ich bete und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Anschließend haben wir unsere Lobpreiszeit mit dem Team und da könnt ihr auch gerne stehen bleiben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt gerne auch euch wieder hinsetzen. Dann wollen wir Gott anbeten. Großer Gott, heute Morgen hast du uns herausgefordert, auf deinem Weg zu gehen, gegen den Strom zu stehen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, es umzusetzen in unseren Alltag, umzusetzen in unser Leben, in der Art und Weise, wie du es von uns gerade haben willst. Ob wir etwas Großes tun, ob wir etwas Kleines tun, dass wir an deiner Hand sind. Amen.